Deutschlandfunk. Der Tag.
Heute mit den drei ganz großen Menschheitsthemen: Migration, Klimawandel und ungleiche Reichtumsverteilung. Okay, ist ein bisschen schwammig formuliert, also ich mache es ein bisschen konkreter. Wir schauen auf die US-mexikanische Grenze, auf die Warnungen vor einer erneuten Dürre und eine Studie zu den Einkommensunterschieden in Deutschland. So, das muss jetzt aber als Intro reichen. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 24. April 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Donald Trump hat wieder getwittert am Nachmittag deutscher Zeit, also morgens in Washington, hat er wieder eine ganze Salve abgefeuert über den Mueller Report, der ihn entlastet habe, über die böse Hillary und über die Situation an der mexikanischen Grenze. Ich lese mal die zwei Tweets zu diesem Thema übersetzt vor. Eine sehr große Karawane mit über 20.000 Menschen startete durch Mexiko. Sie wurde von Mexiko verkleinert, kommt aber immer noch. Mexiko muss den Rest festnehmen oder wir werden gezwungen sein, diesen Teil der Grenze zu schließen und das Militär einzuberufen. Die Schlepper und Kartelle haben Waffen, Ausrufezeichen. Das war der erste Tweet. Der zweite Tweet: Mexikos Soldaten zogen kürzlich Waffen auf unsere Nationalgardesoldaten, wahrscheinlich als Ablenkungsmanöver für Drogenschmuggler an der Grenze. Es ist besser, wenn es nicht wieder passiert. Wir schicken jetzt bewaffnete Soldaten an die Grenze. Mexiko tut nicht annähernd genug bei der Verhaftung und Rückkehr, Ausrufezeichen. Das war der zweite Tweet. Was für ein Glück, habe ich gedacht, dass unser USA-Korrespondent Thilo Kössler kurz auf Heimatbesuch in Köln ist. Und Thilo, du hast mir gerade eben, als wir uns im Funkhaus getroffen haben, erzählt, dass du gerade aus El Paso in Texas an der mexikanischen Grenze wiederkommst, weil du ein Feature dort produzierst. Du hast dir selbst vor Ort ein Bild, ein Lagebild verschafft. Kann man da tatsächlich von einer Krise sprechen?
Ja, man kann von einer Krise sprechen. Es ist eine humanitäre Krise. Man muss aber dazu gleich sagen, dass Donald Trump zu dieser humanitären Krise massiv mit beigetragen hat. Dadurch, dass er die Gesetzeslage massiv verschärft hat. Dadurch, dass er die Gesetzeslage so weit ausnützt, dass es schon an die Grenze dessen kommt, was noch legal ist. Donald Trump versucht, diejenigen, die hinüberkommen wollen, die Armutsflüchtlinge zu kriminalisieren. Er dramatisiert die Situation und er versucht, alles dazu zu tun, um es darzustellen als eine quasi militärische Invasion, die sich dort aufbaut gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist natürlich alles Nonsens. Es gibt keine tatsächlich sicherheitspolitisch relevante Bedrohungslage. Es gibt eine humanitäre Krise, weil jetzt Monat für Monat 100.000 Menschen aus Ländern Zentralamerikas versuchen, in die USA zu kommen. Übrigens angespornt natürlich durch Trumps Drohung, beispielsweise die Grenzen komplett zu schließen.
Also sozusagen nach dem Motto, jetzt noch schnell rüber, weil irgendwann ist gar nichts mehr möglich, möglicherweise.
Ich habe mit vielen Flüchtlingen sprechen können und die haben allesamt unisono geschildert, dass die Schlepper tatsächlich damit Werbung machen und sagen, wenn ihr jetzt nicht geht, dann ist die Grenze zu, dann haben wir keine Chance mehr, euch auf die andere Seite zu bringen. Wenn ich sage, Donald Trump hat mit dazu beigetragen, die Situation so dramatisch zu machen, wie sie sich jetzt darstellt, dann liegt der Grund darin, dass er versucht, auf der einen Seite die Leute zurückzuschicken. Ein Gerichtshof hat jetzt gesagt, das geht nicht. Ein Asylbewerber muss im Land bleiben dürfen. Donald Trump hat versucht, sie zurückzuschicken nach Mexiko und zu sagen, ihr wartet auf der anderen Seite auf euren Prozess. Er hat dafür gesorgt, dass Kinder getrennt werden von ihren Familien. Das hat dazu geführt, dass das gesamte Sponsorensystem zusammengebrochen ist.
Sponsorensystem, das musst du erklären.
Das erkläre ich kurz. Das Sponsorensystem lief so, dass Flüchtlinge, die und familiäre Bindungen hatten, zum Beispiel, dass die Kontakte aufnehmen konnten zu ihren Familien, die haben sie dann aufgenommen, oder zu Freunden, die haben sie aufgenommen. Das ist zusammengebrochen, das funktioniert nicht mehr oder zumindest nicht mehr in dem Maße, wie es funktioniert hat, weil nun diese sogenannten Sponsoren, die bereit waren, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen, selber Angst haben, dass sie möglicherweise abgeschoben werden oder selbst Restriktionen unterliegen, die Donald Trump aufgebaut hat. Damit will ich sagen, Donald Trump hat dazu beigetragen, diese humanitäre Krise zu einer echten humanitären Krise werden zu lassen. Und die Situation wäre bei weitem nicht so schlimm, wenn Donald Trump nicht derart rigide durchgreifen würde.
Über die Trennung von Familien, von den Kindern, von ihren Familien haben wir hier berichtet, hast du auch berichtet. Wie stellt sich die humanitäre Krise denn noch konkret dar? Gibt es da keine Flüchtlingsunterkünfte zum Beispiel für die Menschen?
Es gibt Flüchtlingsunterkünfte für die Menschen. Das ist alles privat organisiert oder von der katholischen Kirche organisiert. Ich war zum Beispiel in einem Motel in einem Vorort von El Paso. Ich sage nicht, beziehungsweise ich darf nicht sagen, wo genau das ist. Das muss anonym bleiben, denn es ist vorgekommen, dass diese Stellen, wo die Flüchtlinge gesammelt wurden, um dann verteilt zu werden auf andere Landesteile, dass diese Flüchtlinge zu Angriffen wurden von Trump-Anhängern, die dann aufzogen vor solchen Flüchtlingsquartieren und die Migranten aufgefordert haben, gefälligst wieder zurückzugehen. Das wird unterhalten von dem sogenannten Annunciation House. Das ist eine Einrichtung der katholischen Kirche. Und Pater Garcia hat privat ein riesiges Netzwerk organisiert, wo Flüchtlinge eben aufgenommen werden, erst versorgt werden, wo es eine medizinische Untersuchung gibt und wo dann versucht wird, die Flüchtlinge zu verteilen. Mittlerweile ist es Gott sei Dank so, dass die Grenzschutzbehörden die Flüchtlinge, die sie festgenommen haben, einfach aufsammeln und dann bei diesen kirchlichen Institutionen abliefern. Das heißt aber, dass der Staat seine Aufgabe, gewissermaßen Fürsorge, sich fürsorglich zu zeigen gegenüber Flüchtlingen, überhaupt nicht mehr nachkommt. Mhm. Gäbe es diese Einrichtung nicht, das ganze System würde zusammenbrechen. Wie es dann aussähe, kann man auf der anderen Seite sehen, der Stadt El Paso, auf der anderen Seite, der mexikanischen Seite, in Ciudad Juárez. Dort ist man völlig überfordert. Dort gibt es überhaupt kein System mehr, von dem man sagen kann, es gibt eine effiziente Versorgung von Flüchtlingen. Dort ist die Situation wirklich richtig dramatisch.
Was sagt denn der Staat jenseits von Donald Trump dazu? Du hast gesagt, es gibt viel private Hilfe, aber es gibt ja doch bestimmt auch dort viele Pragmatiker, die sagen, okay, so geht es nicht weiter. Sagen sie, es stimmt, es muss was passiert werden, wir müssen mehr Härte zeigen, oder sagen die, wir bräuchten eigentlich was ganz anderes?
Ich darf das vielleicht ein bisschen differenzieren. Je näher man an die Grenze kommt, desto pragmatischer wird die Sichtweise. Je näher man sich der Grenze nähert, desto mehr sagen Bürgermeister, Landräte, Politiker, Lokalpolitiker, Wissenschaftler, dieses ganze Gerede von der Mauer, das bringt überhaupt nichts. Mit einer Mauer oder mit diesen repressiven Maßnahmen wird man dieses Phänomen der Migration, dieses Jahrhundert, ist es ja ein Menschheitsthema, kein Jahrhundertthema, wird man dieses Problem niemals lösen können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es im Weißen Haus, in der unmittelbaren Umgebung von Donald Trump, niemand mehr gibt oder in der Administration, der sich mit mäßigenden Stimmen durchsetzen kann. Die Immigrationspolitik wird jetzt bestimmt von einem Herrn, der heißt Stephen Miller. Der kam im Zuge von Steve Bannon, dem Hardliner, der dann später ausschied aus dem Weißen Haus. Im Zuge von Stephen Bannon kam dieser junge Stephen Miller, 38, 39 Jahre alt, ins Weiße Haus, und er geht als absoluter Hardliner und Scharfmacher. Und er ist verantwortlich, offensichtlich, oder er schreibt das Drehbuch für diese dramatische Politik von Donald Trump.
Was sagen denn die pragmatischen Leute in der Nähe der Grenze? Da sind ja auch Texas, republikanisches Stammland ja eigentlich, da sind doch bestimmt auch viele Republikaner drunter.
Da sind viele Republikaner drunter und sie leiden unter dieser Situation dramatisch. Sie sagen, das, was jetzt passiert, ist eine ganz schlimme Situation. Man wird auch in Kreisen der Demokraten niemanden finden, der sagt, wir brauchen keine Grenzschutzmaßnahmen. Das ist ja völlig klar. Man braucht Grenzschutzmaßnahmen. Die Migration muss auch an den Grenzen geregelt werden. Es ist nur die Frage, wie man damit umgeht. Die Forderung wird immer lauter, dass es eine stringente Immigrationspolitik geben muss, dass gewisse Gesetzmäßigkeiten unbedingt eingehalten werden müssen. Donald Trump versucht, das Asylrecht auszuhebeln. Nein, das Asylrecht ist internationaler Standard und es darf nicht ausgehebelt werden.
Wir haben ja ganz ähnliche Situationen in Deutschland auch. Zum Beispiel diese Forderung, dass man Asylverfahren außerhalb des europäischen Territoriums durchführt. Diese Forderung, die wird ja auch hier immer wieder erhoben. Also sind ja eigentlich ganz ähnliche Diskussionen, oder?
Also ich kann das jetzt natürlich nur aus der amerikanischen Perspektive beschreiben. Der Eindruck, der sich mir vermittelt hat, und in diesem Sinne haben sich viele geäußert, die zum Beispiel dort Hilfe leisten, ist, dass tatsächlich eine Entwertung stattfindet. Hier werden die Werte der westlichen Welt werden ausgehebelt. Und das geht vielen wirklich contre coeur. Ich habe Leute getroffen, die aus dem Nordwesten der Vereinigten Staaten mit dem Auto bis nach El Paso gefahren sind, weil sie gesagt haben, so und hier werde ich gebraucht. Mir hat eine 66-jährige Ärztin, die ihre Praxis in Montana verlassen hat, um 4 Wochen Dienst in El Paso zu tun, ins Mikrofon gesagt, this is not my America anymore. Das ist nicht mein Amerika, wie ich es kenne und ich schäme mich für meine Regierung. Ich glaube, das teilt sich, diese Ansicht teilen viele, viele Amerikaner, die just für die Werte Amerikas stehen und natürlich für das Grundwesen dieses Landes, das immer auf Migranten angewiesen war und immer angewiesen sein wird.
Und dennoch setzen Trump und seine Hardliner ja ganz offensichtlich genau auf dieses Thema. Sie halten es am Kochen, sie halten es am Schwelen, wahrscheinlich auch schon im Vorausgriff für die Wahlen 2020. Die glauben ganz offensichtlich, für sie ist das ein absolutes Gewinnerthema.
Das ist für sie ein Gewinnerthema, weil es sich ja so großartig vereinfachen lässt, nicht? Also Donald Trump dramatisiert, er personalisiert und er kriminalisiert. Er sagt, alle Leute, die darüber kommen, sind Verbrecher. They are rapists, das sind Vergewaltiger, das sind Drogenabhängige, das sind Gangmitglieder. Das ist eine Bedrohung für unser Land. Das appelliert an das Sicherheitsbedürfnis vieler Bürger und die sagen, wir müssen uns schützen vor dieser Militanten, vor dieser kriminellen Energie derer, die in unser Land kommen wollen. Es ist auch deshalb so ein Thema, das fantastisch gut geeignet ist für den Wahlkampf, weil Donald Trump eben damit seine Klientel mobilisieren kann. Und es geht in diesem Wahlkampf darum, die eigene Klientel zu mobilisieren. Die Wahlen in den Vereinigten Staaten werden nicht gewonnen dadurch, dass das eine politische Lager im anderen politischen Lager fischt, dass Demokraten versuchen, republikanische Wähler auf ihre Seite zu ziehen.
Das war mal so.
Das ist längst, der Zug ist längst abgefahren, eben weil dieses Land so tief gespalten ist. Wahlen werden gewonnen, indem man versucht, seine eigene Klientel zu mobilisieren. Und Donald Trump ist da ganz klar im Vorteil. Er mobilisiert seine Anhängerschaft, die ist fanatisiert, die steht hinter ihm wie ein Mann, während die Demokraten in ihren, ich sag mal, soziologisch disparaten Wählergruppierungen Probleme haben, die Leute an die Wahlurne zu bekommen. Sowohl die Latinos, die Hispanics, als auch die Afroamerikaner gelten als, wenn nicht wahlresistent, so doch sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, an die Wahlurne zu gehen.
Das heißt, das Thema, das wird noch hochgejatzt bis 2020 hinein, lässt nichts Gutes befürchten.
Dieses Thema wird uns beschäftigen und es wird ein hässlicher Wahlkampf, wenn nicht der hässlichste Wahlkampf, den die Vereinigten Staaten von Amerika jemals gesehen haben.
Thilo, du bist ja hier auf Heimaturlaub. Ich will dich deswegen gar nicht länger in Anspruch nehmen. Aber eine Sache musst du mir noch verraten. Wann hören wir dein Feature, wo du all diese Eindrücke, die du jetzt geschildert hast, nochmal wirklich verarbeitest bei uns im Deutschlandfunk?
Also ich fliege jetzt am Samstag zurück und setze mich sofort am Schreibtisch. Der Hintergrund zu dem Thema wird am 10. Mai laufen.
10. Mai. Trage ich mir direkt ein im Kalender, damit wir es nicht verpassen. Und ansonsten können wir es ja zum Glück in unserer Audiothek nachhören. Vielen Dank, Thilo.
Bitte.
2018, wissen wir alle, war ein Rekordsommer, der vor allem den Landwirten zugesetzt hat. Und jetzt warnt der Deutsche Wetterdienst vor einer noch stärkeren Dürre als letztes Jahr. Vorausgesetzt, der Regen bleibt diesen Sommer wieder aus. Denn auch in diesem Frühling ist bisher wieder zu wenig Regen gefallen. Viele Osterfeuer sind am Wochenende deswegen schon abgesagt worden. Die Brandgefahr einfach zu groß. Aus Schweden werden schon jetzt wieder die ersten Waldbrände gemeldet. Also frage ich nach bei einem Experten, Dr. Andreas Marx, Klimaforscher und Koordinator des Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Er ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Marx.
Hallo, guten Tag.
Herr Marx, wie ernst ist die Situation denn, dürretechnisch?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist stark abhängig davon, wer im Moment auf die Situation schaut. Waldbrandgefahr ist ein Thema, das wir im Moment in Deutschland haben. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Dürre des Gesamtbodens, Boden ist ja, sind ja nicht nur die obersten 5 oder 10 Zentimeter, sondern das ist ja eigentlich ein Konstrukt, das wesentlich tiefer ist, wo wir relevantes Wasser eigentlich bis mindestens 2 Meter Tiefe haben. Ja. Da haben wir eine starke Dürre, die sich letztes Jahr 2018 aufgebaut hat, die sich über den Winter aber gar nicht aufgelöst hat. Das Problem ist nämlich, dass so viel Wasserdefizit im Boden aufgelaufen ist, dass durch die 3 Monate mit normalem Niederschlag, die wir im Winter hatten, dieses Defizit gar nicht aufgefüllt werden kann.
Das heißt, es hätte eigentlich sozusagen im Winter richtig doll regnen müssen, im Prinzip um sozusagen, ja, damit sich die Böden von dem letzten Dürresommer wieder erholen können, aber das ist nicht passiert.
Genau, das ist der Fall. Ja. Also was im Winter passiert ist, ist, dass der Oberboden, die obersten 25 bis 40 Zentimeter, die sind nass geworden. Allerdings sind sie auch über den Winter nicht so nass geworden, wie sie das normalerweise werden. Mhm. Und das hat jetzt das Problem mit sich gebracht, dass jetzt gerade in den April hinein die Böden unten sehr trocken sind, oben auch zu trocken, was jetzt letztlich die Probleme sowohl der Waldbrandgefahr mit sich bringt, aber letztlich auch die Landwirtschaft vor Probleme stellt.
Das heißt, kurz gesagt, wir bräuchten dringend Regen. Jetzt ist ja ein Tief im Anmarsch, aber damit ist es wahrscheinlich nicht getan.
Also es gibt da diese Aussage, die im Raum steht, auch ein geringer Niederschlag ist besser als keiner. Das ist tatsächlich so. Aber um das Wasserdefizit jetzt zu beseitigen, bräuchten wir eigentlich in der Größenordnung 3 Wochen mit relativ kühlem Wetter und mit kontinuierlichem Regen.
Okay, warum kühles Wetter? Warmes Wetter und Regen würde auch funktionieren oder würde nicht so gut funktionieren?
Ja, das Problem bei den Temperaturen jenseits von 20 Grad ist einfach, dass die Verdunstung zu hoch wird. Ja. Das ist was ein Effekt, den man im Winter nicht hat, aber im Sommer eigentlich ein übliches Problem, dass einfach dann in der Größenordnung 2 bis 3 Liter Wasser pro Quadratmeter verloren gehen, einfach über die Verdunstung.
Ja. Was wären denn die konkreten Folgen, wenn wir einen weiteren Dürresommer, so wie letztes Jahr, wiederbekommen würden? Brände haben Sie gesagt, und Landwirtschaft, gibt es darüber hinaus noch was?
Ja, Landwirtschaft, sie sind im Moment in der Situation, dass es kritisch ist. Ich teile die Einschätzung nicht, dass es diesen Sommer unbedingt eine Katastrophe geben muss wie im letzten Jahr. Da mit durchschnittlichem Niederschlag wir eine Dürre letztlich auflösen könnten und wir würden kaum bis keine negativen Folgen erleben.
Also dass ich jetzt auch schon ein bisschen Panik mache, was gerade passiert? Ist es noch zu früh für Unkenrufe?
Ja, das in jedem Fall. Ja. Also man kann sagen, die Ausgangssituation für das Jahr ist schlecht, weil die Böden nur eine sehr geringe Wasserreserven haben. Das kann man so sagen. Man kann aber nicht sagen, dass 2019 jetzt eine Dürre wie 2018 stattfinden wird. Wenn wir nämlich normalen Niederschlag bekommen über den Sommer, dann wird die Dürre nicht stattfinden.
Okay, das ist also ein bisschen Glaskugel, was da jetzt passiert, um es mal so zu formulieren. Gerade.
Es ist also Glaskugel. Kann man so sagen. Ja. Wir wissen, dass die Wettervorhersagen funktionieren für Mitteleuropa, für Deutschland funktionieren sie 3 bis 7 Tage sehr gut. Darüber hinaus nur schlecht. Saisonale Wettervorhersagen gibt es für Deutschland noch keine guten. Das muss man ganz klar so sagen. Also diese Vorhersagen, wie der Sommer wird, das ist tatsächlich eher Glaskugelleserei.
Okay. Dennoch, müssen wir uns mittelfristig aufgrund des Klimawandels auf verstärkte Szenarien wie zum Beispiel Waldbrände, wie wir sie jetzt im Winter in Kalifornien erlebt haben oder auch letztes Jahr, wie sie in Schweden passiert sind, auf sowas auch verstärkt in Deutschland zum Beispiel einstellen?
Ja, das müssen wir, aber das machen wir auch schon. Mhm. Also es gibt diesen Zusammenhang zwischen Dürre und Klimawandel, der relativ klar ist. Es ist aber nicht so, als wäre das jetzt seit 2018 eine total neue Situation. In der Landwirtschaft hat man verschiedene Verbände, man hat Landeseinrichtungen, die seit 20 Jahren sich mit dem Thema beschäftigen, wie man eigentlich Landwirtschaft machen müsste, um besser mit Trockenheit umgehen zu können.
Ja. Die beschäftigen sich nur damit oder passiert auch konkret tatsächlich was? Ändert sich die Landwirtschaft schon?
Das passiert tatsächlich. Es passiert relativ langsam. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Klimawandel ein Phänomen ist, das sich langsam entwickelt. Ja. Es gibt diese Sprünge, also ein extremes Jahr wie 2018. Diejenigen, die große Verluste hatten, sind diejenigen, die jetzt umdenken, weil dieses Extremereignis einfach sehr viel verändert.
Es könnte ja auch passieren, das ist das, was ich letztes Jahr gelernt habe, dass Extremereignis auch heißt, wir haben zu viel Wasser, weil sich das einregnet.
Da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang. Und zwar hängt es damit zusammen, dass die Wetterlagen insgesamt in den letzten Jahrzehnten stabiler geworden sind. Das hängt mit diesem Jetstream zusammen. Ja. Letztlich ein Windband, das unser Wetter bestimmt, dass stabilere Wetterlagen hervorgebracht hat. Und das bedeutet ganz kurz gesagt, trockene Situationen bleiben länger trocken und nasse Situationen führen dazu, dass eben dann nicht nur zwei Tiefdruckgebiete, sondern auch mal ein drittes hinterher zieht, was dann im Umkehrschluss nicht nur Dürre, sondern eben auch ein Hochwasser bringen kann.
Also Herr Marx, ich nehme mit, ja, die Situation ist angespannt, weil die Böden so trocken sind. Jetzt aber schon vor einem neuen Dürresommer zu warnen, ist eindeutig zu früh. Kann man das Fazit so ziehen?
Das ist ein sehr schönes Fazit, dem ich mich so anschließen würde.
Herr Marx, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Es ist eigentlich nicht so überraschend, aber krass sind die Zahlen auf den ersten Blick dann doch. Die Einkommensverteilung in Deutschland, aufgeteilt auf die 401 Landkreise und Städte. Denn die Unterschiede, die sind enorm. Während im reichsten Landkreis Starnberg bei München jeder Einwohner im Schnitt jährlich knapp 35.000 Euro zur Verfügung hat, sind es in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet gerade mal 16.000. Grob zusammengefasst, dem Süden, dem geht es sehr gut, den Regionen rund um die wirtschaftsstarken Städte Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf auch. Hinterher hängen aber die neuen Bundesländer, genauso wie die ehemaligen Bergbauregionen im Ruhrgebiet und im Saarland. Und jetzt sind wir wieder mittendrin in der Diskussion über das Wohlstandsgefälle in Deutschland. Dementsprechend ist das auch heute unser Schwerpunktsthema in unserer Wirtschaftssendung und deren Redakteurin und Moderatorin Ursula Mense. Du hast heute auch den Studienautor im Interview, bist aber jetzt erstmal bei mir. Vielen Dank dafür. Hallo Ursula.
Hallo.
Wie aussagekräftig sind denn diese Zahlen eigentlich?
Naja, also was den puren Vergleich angeht, dann sind sie natürlich schon aussagekräftig, diese Autoren. Sie haben eben alle 401 Kreise, du hast es gesagt, und kreisfreie Städte sind das verglichen, weil sie einfach mal gucken wollten, wo läuft es gut und wo nicht. Das nennen sie selber Daten der Beobachtung. Daraus jetzt Ursachen abzuleiten oder gar politische Empfehlungen zu geben, das war nicht der Plan. Insofern ist es eine Aussage. Man sieht mal nebeneinander, wie krass die Unterschiede sind. Aber wenn man das liest und wünscht sich irgendwelche Konsequenzen oder Handlungsanweisungen für die Politik, die gibt es halt nicht.
Mhm. Wobei sie ja implizit irgendwie schon auch geben. Also so kann es ja im Prinzip nicht bleiben. Ist das ein Problem wirtschaftlich für Deutschland?
Ja, das
sozial,
die Frage stellt man sich auf jeden Fall, wenn man das liest, aber man bekommt darauf eben keine Antwort. Ja. Und sie haben auch gesagt, naja, das wäre halt nicht das gewesen, was sie machen wollten. Also ich denke mir schon, dass die möchten, dass es gelesen wird, was sie da verglichen haben und dass dann eben die Verantwortlichen in den Städten, in den Kreisen dann vielleicht doch mal sagen, so jetzt müssen wir uns noch mal was Neues einfallen lassen. Wobei man ja auch sagen muss, die Studie führt ja auch nicht auf, was vielleicht schon getan wird in manchen Städten.
Was war für dich das Frappierendste in dieser Studie?
Ja, ich fand besonders frappierend, dass Offenbach sich in den letzten Jahren zu einer der ärmsten Regionen Deutschlands entwickelt hat. Das stand da einfach mal so und die Zahlen sind ziemlich krass, ohne dass man jetzt als einfacher Kenner der Szene weiß, warum ist das eigentlich so?
Zumal das ja nicht weit weg liegt von Frankfurt und Frankfurt ist absolute Boomregion in Deutschland.
Genau. Also was ist da passiert, das wissen natürlich die Leute, die da leben, aber die Studie gibt halt keinen Aufschluss darüber und leider auch nicht, was da vielleicht schon getan wird oder ob überhaupt irgendwas getan wird, um das zu ändern. Naja, das ist dann frappierend, aber auch ein bisschen unbefriedigend.
Kann man sagen, das Gefälle zwischen Arm und Reich wird immer größer in Deutschland?
Naja, sagen wir mal, das würde eher in so etwas wie einer Armutsstudie vielleicht stehen, wie es kürzlich die Bertelsmann-Stiftung herausgebracht hat.
Deren Ergebnisse sich dann ja immer decken häufig.
Die decken sich, aber die haben natürlich auch etwas gesagt zu den Ursachen. Sie geben auch Handlungsanweisungen in gewisser Weise. Also immer ärmer. Man kann sagen, das Gefälle ist nach wie vor groß und es ist eben auch regional sehr, sehr unterschiedlich, wie wir eben durch diese Studie jetzt sehen. Aber insgesamt nimmt ja das Einkommen pro Kopf zu in Osten und im Westen.
Also man sieht dem Deutschland, der ehemalige arme, alte, kranke Mann Europas, kann ich mich noch daran erinnern, weil als ich zur Schule gegangen bin, haben wir das quasi immer gelernt im Wirtschafts- und Politikunterricht, dem geht es besser als vor 20 Jahren im Durchschnitt zumindest.
Ja, und vor allen Dingen da im Durchschnitt im Osten. Mhm. Denn da hat sich vor allen Dingen, und die Zahlen beziehen sich ja auf den Zeitraum zwischen 2000 bis 2016, da sind die Einkommenszuwächse mit 13,9% sogar über dem Bundesdurchschnitt gewesen.
Also das heißt, der Osten hängt zwar immer noch hinterher, aber es geht zwar langsam, aber kontinuierlich bergauf.
So kann man das sehen, ja.
Gut, dennoch, er hängt hinterher. Und die ärmsten Regionen, die befinden sich mittlerweile im Westen, im Ruhrgebiet.
Ja. Das ist so. Und das deckt sich ja auch zum Beispiel eben mit der Bertelsmann-Studie, die vor ein paar Wochen eben herauskam. Leider eben auch mit der Schlussfolgerung, die die Autoren jetzt in dieser Studie ziehen, dass das eben schon lange so ist und sich ja diese Situation verhärtet.
Mhm. Es gab und gibt den Aufbau Ost. Wir diskutieren gerade über die Abschaffung des Solis. Bräuchte es vielleicht eine neue Art von Soli, eine neue Art von Aufbau West oder zumindest Aufbau für ganz gezielt strukturschwache Regionen? Noch mehr, noch stärker?
Also auf das Glatteis würde ich mich jetzt ehrlich gesagt ungern begeben. Ja. Man kann es vielleicht so argumentieren, das sagen auch die Autoren selber, ohne den Aufbau Ost würde es da im Osten eben nicht so aussehen, wie es jetzt aussieht natürlich und auch dieser kontinuierliche Aufschwung eben nicht vorhanden sein. Ja. Also das hat definitiv geholfen und natürlich brauchen wir auch in schwachen Regionen im Westen Hilfe. Nur die Frage ist ja immer, wie realisieren wir das? Wo kommt das Geld her? Was muss da gemacht werden? Also ich habe da natürlich auch keine super Lösung.
Tja. Dann schauen wir auf die Politik und warten auf die nächste Studie, die wahrscheinlich wieder ganz ähnliche Ergebnisse zutage fördern wird.
Kann man von ausgehen.
Vielen Dank, Ursula.
Gern geschehen.
Morgen macht Sarah Zerback an dieser Stelle hier weiter. Bis dahin und sowieso eigentlich immer können Sie schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.